Campus Radio. Bringt auch was zwischen den Ohren.
Ihr Revier ist die Filmlandschaft. Ihre Moderation ist mörderisch. Ihre Gegner Non-Global Releases, Uwe Boll und Stupid German Money. Einsatz rund um die Uhr für die Männer und Frauen vom Filmmagazin. Unser Entertainment ist Ihr Job.
Das Filmmagazin vom Campus Radio Dresden.
Hallo zum Filmmagazin Episode Nummer 3. Mein Name ist Axel Rothe und mit mir im Studio ist Anne Feuerhack.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben heute nur wahre Fakten in unserer Sendung für euch mitgebracht. Und zwar wird es zuerst mit ganz vielen Fakten in den Filmnachrichten losgehen.
Und dann reden wir in Hinter den Kulissen mit Frank Appel über Arthouse und Cineplex.
Und ganz zum Schluss im Filmkränzchen werden wir dann noch mit Ilja und Martin im Studio über drei Filme sprechen, und zwar sind das diesmal Der kleine Tod, Fünf Zimmer, Küche, Sarg und Whiplash.
Aber jetzt kommen wir erstmal zu den wahren, harten Fakten in der Filmnachrichten.
Hier ist das Campus Radio Dresden mit den Filmnachrichten.
Arbeitstagung weitersehen an der TU zum Thema True Detective. Am 1. und 2. Mai findet die zweite Werkstatttagung des Netzwerks Weitersehen statt. Dabei wird die Serie True Detective aus unterschiedlichen methodischen Perspektiven beleuchtet. Mit Beiträgen aus den Politik-, Religions-, Rechts-, Erziehungs-, Medien-, Literatur- und Kulturwissenschaften lädt die Tagung wieder zum Dialog zwischen verschiedenen disziplinären Zugriffen in der Fernsehserienforschung ein.
Jürgen Vogel als Ötzi. Die Geschichte rund um die Gletschermumie soll verfilmt werden. Dabei wird Jürgen Vogel die Hauptrolle übernehmen. Ötzi, der Mann aus dem Eis, soll Ende 2016 in die Kinos kommen.
Terminator lästert über Terminator. Der Terminator himself äußerte sich negativ zum vierten Film der Terminator-Reihe. Zwar war Arnold Schwarzenegger nur digital in Terminator die Erlösung zu sehen, aber gefallen hat ihm dieser wohl trotzdem nicht. So Arnie wortwörtlich.
Jetzt sagt!
Demnächst läuft am 9. Juli Terminator Genesis, der fünfte Film, bei uns an.
Bibelfilm mit Hugh Jackman. Ein Buch, das viele Geschichten bietet, das ist die Bibel. So bewegt sich Hugh Jackman auf biblische Pfade und will einen Film über den Apostel Paulus produzieren. Unterstützung erhält er dabei von seinen Kollegen Matt Damon und Ben Affleck.
Godzilla zum Botschafter ernannt. Nach langer Filmkarriere grüßt die überdimensionierte Echse nun als Tourismusbotschafter vom Toho-Gebäude in Tokio. Nur der Kopf ragt aus dem Dach heraus und schnaubt Rauch aus der großen Nase. Ab 14. April wird das Dach auch für Besucher geöffnet und das Riesenmonster steht für Selfies der besonderen Art bereit.
Disney auf dem Realfilmtrip. Bereits in der letzten Sendung berichteten wir von Disneys Realverfilmung, wie zum Beispiel Dumbo. Disney scheint es ernst zu meinen und verfilmt nun auch Pinocchio und Mulan. Das Drehbuch zu Pinocchio soll von Peter Hatch, About a Boy, kommen.
Grand Theft Auto wird verfilmt. Die aus der Popkultur nicht mehr wegzudenkende Reihe rund um Drogen, Autos und Gewalt erhält einen eigenen Film. Die Geschichte wird sich um Sam Hauser, einen der geistigen Väter von GTA, drehen. Verkörpert werden soll Hauser von Daniel Radcliffe, laut dem US-Magazin The Hollywood Reporter. Im Fokus des Films steht dabei die Entstehungsgeschichte des erfolgreichsten Videospiels aller Zeiten.
Inception 2 geplant. Achtung, Gerücht. Produktionsstudios benutzen gerne Facebook, um ihre Filme zu promoten und Fans zu versammeln. Der letzte Eintrag der offiziellen Facebook-Seite von Inception war im Dezember 2013. Nun wurde vor kurzem ein neuer Eintrag veröffentlicht mit den Worten: Liebling, du musst keine Angst davor haben, ein bisschen größer zu träumen. Auf dem Bild sieht man einer der Nebenfiguren, der 2010 in den Science-Fiction-Film von Tom Hardy gespielt wurde. Ob nun eine Fortsetzung mit Hardy geplant ist, ist ungewiss, da es zu diesem Zeitpunkt weder von Regisseur Nolan noch von einer anderen offiziellen Stelle eine Antwort gibt.
Dunkler Turm wieder Thema in Hollywood. Die Verfilmung der Stephen King-Romanreihe Der dunkle Turm steht wieder auf festen Produktionsbeinen. Bereits 2010 sollte das Fantasy-Werk verfilmt werden. Aus Budgetgründen verließen erst Universal Pictures, dann Warner Brothers die Produktion. Nun übernimmt Sony die Buchverfilmung. Das Drehbuch soll das erste Buch umfassen, das die Geschichte rund um den mysteriösen dunklen Turm und den Mann in Schwarz etabliert hat. Das waren also unsere wahren Fakten, unsere Filmnachrichten. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Hinter den Kulissen und im Gespräch haben wir Frank Appel.
Das Campusradio Dresden wirft einen Blick hinter die Kulissen.
In unserer ersten Sendung haben wir uns über die Filmentstehung unterhalten. In der zweiten ging es dann bei uns um den Filmverleih. So kann es diesmal eigentlich nur um ein Thema gehen, das Kino selbst. Ein Kino ist dabei der große Moment für jeden Film. Wird dieser seine Filmfreunde finden oder doch nur weniger Besucher anziehen? Das ist unter anderem auch abhängig vom Kinobetreiber. Frank Appel ist so ein Kinobetreiber und gehört zu den renommiertesten in Dresden. Mit seinem Namen werden die Schauburg, das Casablanca und ganz aktuell auch das Kino in der Fabrik verbunden. Auch hat er den Kinobetrieb aus Sicht einer Kinokette kennengelernt. Schönen guten Tag, Herr Appel.
Guten Tag.
Guten Tag. Zum Einstieg eine allgemeine Frage. Welche sind die wichtigsten Aufgaben eines Kinobetreibers?
Das ist ganz schön schwierig zu beantworten, weil gibt ja mehrere Kinobetreiber. Für die einen ist es das Wichtigste, so viel wie möglich Geld einzunehmen und für die anderen ist es das Wichtigste, die besten Filme zu zeigen und trotzdem noch Geld einzunehmen, damit man überleben kann.
Zu welchen würden Sie sich zählen?
Na, zu der zweiten Kategorie. Ja, man könnte manchen Film spielen, der viel Kasse bringt, wovon ich aber nicht viel halte. Und ich sag ja, ihr habt das ja erwähnt schon in der Vorrede, dass ich auch mal das Cinemax gemacht habe und dort bin ich eigentlich gescheitert, weil das kommerzielle Kino dann doch nicht meine Sache ist.
In Programmkinos wie dem KIFF kriegt man ja oft Filme zu sehen, die in den größeren Lichtspielhäusern nie laufen würden. Nach welchen Kriterien wählen Sie denn die Filme aus?
Also da ich das KIFF zum Beispiel gemeinsam mit meiner Frau ganz privat betreibe, also wir die allein Entscheidenden sind, keiner Kinokette oder irgendjemanden angehören, der uns da etwas hineinzureden hat, wählen wir das nach unserem Geschmacksbild aus. Also wir versuchen so viel wie möglich Filme zu sehen, auf Filmmessen, auf der Berlinale und auch zu Sonderveranstaltungen, auf Pressevorstellungen im Vorab. Und danach sagt man dann, den halten wir für interessant und sehenswert und den nicht so sehr, aber den könnte man vielleicht auch spielen, da hat man das Publikum dafür. Also es ist eine ganz persönliche Auswahl. Im Grunde genommen kann man so sagen, unser Beruf ist auch unser Hobby.
Ja, das vor einigen Jahren erfolgte ja die Umstellung von 35mm auf digital in den Kinos. Welche Auswirkungen sehen Sie in der Digitalisierung des Kinobetriebs und vielleicht auch, Sie haben ja jetzt relativ viele Kinos in Ihrer Laufbahn durchgemacht, von groß bis klein. Wie sind denn die unterschiedlichen Auswirkungen? Ich denke, die Großen werden es ja eher gut wegstecken können, diese ganze Umstellung.
Also hier muss ich sagen, dass die Digitalisierung, also staatlicherseits oder von Landesebene, von der Filmförderungsanstalt sehr stark unterstützt worden ist. Sonst hätten das die kleinen Kinos, die ganzen Programmkinos nicht auf die Reihe gebracht. Ja? Also wir haben ungefähr 75% von dem, was die ganze Digitalisierung gekostet hat, auch finanziert bekommen. Die anderen 25%, so eine Anlage kostet so zwischen 60.000 bis 80.000 Euro, waren auch schon schwierig genug aufzubringen für uns. Aber das haben nun doch die meisten Programmkinos auch in Dresden mit Ausnahme des Casablancas geschafft. Und im Grunde genommen muss ich sagen, sind dann die Ergebnisse relativ positiv. Es ist ein leichteres Arbeiten, es ist einfacher an Filmkopien heranzukommen. Also in dem Sinne, weil man ja, wie gesagt, nicht eine Kopie nur hat in Dresden, die dann vielleicht hin und her gereicht werden müsste, sondern weil man eben eine DCP, eine Festplatte auch rumschicken kann und dann spielt ein Kino und ein zweites und eventuell auch ein drittes. Nun achten die Verleiher natürlich darauf, dass nicht jeder alles kriegt. Da gibt es auch manchmal noch Streit und Auseinandersetzungen. Aber im Wesentlichen ist es für uns einfacher geworden, an die Filme ranzukommen, die wir gerne zeigen möchten. Das Problem, was dadurch allerdings entstanden ist, durch die Digitalisierung, die ist ja nicht nur in den Kinos vonstatten gegangen, sondern die ist ja auch im Filmschaffen an sich vonstatten gegangen. Und es ist einfach so, Früher hat man ungefähr 300 Filme pro Jahr in Deutschland neu auf den Markt bekommen und musste darum sich nur entscheiden oder darum kämpfen, je nachdem, was man spielen wollte. Jetzt sind ungefähr 600 Filme pro Jahr im Angebot. Also es ist gar nicht möglich, überhaupt alles zu spielen, was man vielleicht eventuell zeigen müsste, was vielleicht gute Filme sind. Aber wir bekommen zum Beispiel pro Woche mindestens 2 oder 3 vom der Thematik her durchaus interessant klingende Dokumentarfilme im Angebot, die Filmschaffende so in alleinigen Engagement gemacht haben, die gar keinen Verleih finden, die nun sagen, na dann biete ich meinen Film Kinos an und versuche den unterzubringen. Und das können wir gar nicht alles zeigen, das klappt überhaupt gar nicht alles. Ja, da habe ich dann immer zu Hause so mindestens 20, 30 Ansichts-DVDs liegen und komme kaum hinterher, die anzuschauen und kann dann auch nur sagen, naja, den machen wir, aber den machen wir eben nicht. So ungefähr geht das.
In unserer letzten Folge haben wir mit dem Filmverleiher Paramount Pictures gesprochen und wir haben mit ihm unter anderem über die Problematik der zeitversetzten Erscheinungstermine zwischen amerikanischen und deutschen Kinostarts geredet. Und dabei ging es unter anderem auch darum, dass die Fans bei einem zeitversetzten Release eine Zeit warten müssen. Die englische Version könnte man ja zur Vorbeugung schon auf Video on Demand vorzeitig veröffentlichen. So hat sich Sven Sturm eben dazu geäußert. Seine Kritik war an dieser Stelle an den Kinobetreibern, die sich bei einer sogenannten Day-and-Gate-Veröffentlichung querstellen würden und den Film dann später gar nicht in ihren Kinos an die Leinwand projizieren würden. Was sagen Sie denn zu so einer Aussage?
Das ist eine Angelegenheit, die uns, ich möchte mal sagen, und auch die anderen Programmkinos so gut wie gar nicht berührt. Das ist eine Diskussion. Paramount ist ein Verleih, der große Filme rausbringt, also Blockbuster, Mainstream-Kino betreibt und in dem Sinne also auch die Multiplexe vor allen Dingen mit Ware beliefert. Und dort gibt es Auseinandersetzungen, die, ja, wie lange ist noch, wie groß soll das Fenster noch sein, wann darf man das rausbringen und wann darf dann die DVD erscheinen und so weiter und so fort. Das interessiert uns aber eigentlich gar nicht, sodass ich da auch gar keine so besondere Aussage dazu treffen kann, weil im Bereich der Programmkinoarbeit, was viel kleinere Verleihe sind, ja, ist es eigentlich so, dass die einen gewissen Zeitraum durchaus einhalten, sodass man da sagen kann, da gibt es auch Streitereien, muss ich natürlich hinzufügen. Also manche veröffentlichen dann eben schon nach 3 Monaten den Film im Fernsehen oder irgendwo auf DVD. Das ist kein generelles Problem für die Programmkinos. Wir wissen, wenn wir bestimmte Filme aussuchen bei einem Verleih, dass wir den erstmal in Ruhe zeigen können, ein paar Wochen, vielleicht auch manchmal ein paar Monate. Und dann kommt er erst irgendwie anderweitig auf den Markt und diese Differenzstandpunkte, die da die großen, sozusagen die großen Verleiher mit den großen Kinos haben, tangieren uns nicht. Also da müsste man jemand anders fragen, wobei ich da glaube, dass dann euch nicht diejenigen in den Kinos Auskunft geben können, die dort die Theaterleiter sind, also hier in Dresden. Da müsste man wiederum so eine Spitzenfigur der Kinokette irgendwie anfragen diesbezüglich. Wie gesagt, uns tangiert es relativ wenig. Und dann habe ich noch die Erfahrung gemacht, manchmal ist es überhaupt gar kein Problem, denn wenn ein Film im Fernsehen oder so schon gekommen ist und man spielt ihn trotzdem nochmal im Kino, wenn er gut ist, kann er durchaus sehr viel Interesse wecken. Also wir regen uns darüber gar nicht auf.
Aber Sie wählen ja trotzdem die Filme aus, also Sie wählen ja Ihre eigenen Filme aus und es ist ja jetzt eher selten der Fall, dass ein Film trotzdem, also sozusagen vor dem deutschen Release im Englischen schon in Programmkinos vielleicht gezeigt wird. Obwohl das ja theoretisch eigentlich auch schon möglich wäre.
Ich glaube, dass das Kinopublikum, das wir haben, geht da etwas anders an die Sache ran. Wenn so ein Blockbuster kommt, was weiß ich was, in Avenger und was es da alles so gibt und in Marvel, dann sind ja die Nerds ganz glücklich und begeistert, wenn sie sich den schon 1-2 Tage vorher vom Netz runterladen können oder angucken können und achten überhaupt nicht auf die Qualität, die da am Computer angeboten wird. Und das ist bei uns nicht der Fall. Ich meine, wenn wir uns die Filme anschauen, die wir jetzt zeigen, verstehen Sie die Billiers oder der kleine Tod, da gibt sich gar die sind so unbekannt, da gibt sich gar keiner die Mühe, die irgendwie vom Netz runterzuladen oder irgendwas zu machen. Und wir können den ganz getrost spielen. Wir wissen, dass genug Leute kommen, um sich den im Kino in eben weitaus besserer Qualität als irgendwie runtergeladen anzugucken.
Ja, über den Film reden wir auch später, den haben wir auch alle gesehen. Das ist durchaus eine etwas andere Art Kino zu machen.
Dann würde mich jetzt noch interessieren, ob Sie irgendwelche erwähnenswerten Aspekte oder ob es irgendwelche erwähnenswerten Aspekte am hiesigen Kinomarkt, also am deutschen Kinomarkt gibt, der sich von anderen Ländern unterscheidet. Würden Ihnen da irgendwelche Besonderheiten einfallen?
Da bin ich jetzt, also ich könnte was sagen, was Dresden von den anderen deutschen Städten unterscheidet. Aber zum internationalen Kinomarkt muss ich ganz vorsichtig sein, weil ich habe so viel zu tun. Ich komme kaum ins Ausland und kann das schlecht einschätzen. Habe mich damit auch nicht beschäftigt, wie der Kinomarkt jetzt, was weiß ich, in Großbritannien oder in Frankreich ist. Ich weiß, dass in Frankreich zum Beispiel die Nationalproduktion noch weit höher geschätzt wird als in Deutschland. Ja, also dass die Franzosen, da soll es sogar Gesetze geben, dass die sowieso in den Kinos mindestens 50% ihrer Besucher mit französischen Filmen erreichen müssen, was aber auch gelingt. Aber das sind jetzt so ein paar vage Aussagen von mir, da bin ich nicht kompetent, weil ich die Strukturen anderer Länder da nicht so sehr kenne. Was Deutschland angeht, finde ich es bedauerlich, dass die osteuropäische Filmproduktion total vernachlässigt wird, weil sie nicht verdient. Auf ein paar Festivals in Cottbus oder anderswo kann man sehen, dass es da hohe Qualität gibt, aber die Verleiher sagen immer, ach, das hat keinen Zweck, mit denen ist so schwer zu verhandeln und dann kommt sowieso niemand. Und je mehr man das natürlich nach hinten schraubt, desto schlechter wird dann auch die Resonanz darauf. Was Deutschland selbst angeht, sage ich mal, Dresden ist natürlich eine Ausnahmeerscheinung. Ich möchte die Behauptung aufstellen, ich habe das schon mehrfach versucht mal zu recherchieren, dass nach Hamburg und Berlin Dresden die Stadt ist, die das meiste Angebot an anspruchsvollen Filmen in Programmkinos mit anzubieten hat. Ich habe da mal einen Vergleich angestellt vor einiger Zeit wegen einem Vortrag als mit Dortmund, was ja eine vergleichbar große Stadt ist. Dort lief von den Arthouse-Filmen, die gerade im Angebot waren, ein einziger und in Dresden liefen 13 Filme aus dem Arthouse-Milieu. Also da ist Dresden schon natürlich eine ganz besondere Stadt.
Genau, da haben Sie genau das richtige Thema schon angesprochen, die Dresdner Kinolandschaft. Gibt es bestimmte Gründe, warum das hier so bunt ist, also Multiplex und viele Programmkinos?
Ein bisschen schwer erklärbar. Meine Vermutung liegt ein bisschen darin, dass Dresden erstens natürlich schon auch in DDR-Zeiten logischerweise eine ganz starke Kinostadt war, weil es ja nicht das vollständige Fernsehprogramm gab. Und dann haben sich 1990 eine ganze Menge Leute, einfach die hier in Dresden lebten, engagiert. Und dadurch sind die ganzen Programmkinos entstanden, also Ost und Casablanca. Ich habe angefangen, Nickelodeon in der Marschner Straße. Wir haben dann die Schauburg angeboten bekommen, weil der Besitzer aus dem Westen sie eigentlich gar nicht selber betreiben wollte. Und dann kamen die Filmnächte am Elbufer dazu, das Filmfest an sich. Alles Leute, die in Dresden groß geworden sind, die Dresdner sind und sich mit Engagement sozusagen in diese Arbeit gestürzt haben. Und das hat dazu geführt, dass hier so eine Landschaft, so eine breite Landschaft entstanden ist. Dass dann andererseits Dresden auch gut funktionierte, hat natürlich auch dazu geführt, dass das Rundkino nicht allein blieb, sondern noch 4 Multiplexe gebaut wurden, was dann auch ein bisschen zu viel war. Aber im Grunde genommen, wie gesagt, sind die Dresdner ein dankbares Kinopublikum und auf beiden Bereichen, sowohl im kommerziellen als auch auf dem Arthouse-Bereich, funktioniert das deshalb so gut. In anderen Städten im Osten beispielsweise, in fast allen Städten im Osten, sind ja sämtliche Kinos, die interessant waren, eigentlich nur an Leute, die Geld hatten, sprich an Leute, die aus dem Westen kamen, in den 90er Jahren verkauft worden. Und in den anderen Städten hat es lange gedauert, ehe sich dann irgendwann mal kleine Initiativen gründeten, die dann hier und da noch ein Kino als Arthouse betreiben. Also es gibt Städte, da ist das noch ganz trübe.
Ja, das kann ich unterschreiben. Ich komme aus dem Westen ursprünglich und da ist es eher mau. Es war ein Schock, so viele Arthouse-Häuser hier in Dresden zu sehen.
Freut mich zu hören.
Deswegen vielen Dank an Ihre tolle Leistung. Wir kommen leider zum Ende unseres spannenden Gespräches und vielleicht als Abschluss eine Frage noch. Was sind denn Ihre Filmhighlights in diesem Jahr?
In diesem Jahr?
Ja.
Also das ist in diesem Jahr, dass ich jetzt nichts vergesse, Wild Tales, der argentinische Film, auch ein Episodenfilm. Jeder dreht mal durch, falls euch das was sagt. Und dann ist es Der kleine Tod, den ich auch wirklich absolut amüsant finde. Und vom ernsthafteren Bereich ist es Elsa. Ein Film, von dem ich der Meinung bin, dass er mehr Zuschauer verdient, als er leider im Moment hat, weil den man kannte vorher kaum jemand und leider kennen ihn auch jetzt zu wenig. Eigentlich müsste Elsa mehr Besucher haben als der Untergang. Aber kriegt er leider nicht. Aber wir hoffen, dass noch ein paar Leute kommen.
Dann vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Ja, wie ihr gerade gehört habt, haben wir mit Frank Appel gesprochen, Leiter des Kinos in der Fabrik.
Nein, nur Mitarbeiter.
Nur die Mitarbeiter, Chefin ist meine Frau. Entschuldigung.
Aber das muss ich mal wieder betonen.
Nur Mitarbeiter im Kino der Fabrik.
Ja.
Ja, dann vielen Dank für Ihre Zeit.
Gern geschehen.
Ja, und auf Wiedersehen.
Dann demnächst im Kino.
Und der kleine Tod, das war auch ein gutes Stichwort, denn über den reden wir jetzt im Filmkränzchen.
Tratsch und Klatsch und Klatsch und Tratsch. Hier ist das Campus Radio Dresden. Filmkränzchen.
Ja, und dazu begrüßen wir jetzt erstmal ganz herzlich im Studio noch den Ilja.
Schönen guten Tag oder Abend oder Morgen oder ja, eins davon auf jeden Fall.
Und Martin.
Hey ho, hallo.
Genau. Und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal mit dem ersten Film an. Und das habt ihr ja jetzt schon ein paar Mal gehört. Und zwar geht's los mit dem kleinen Tod.
What about the doctor? She say anything?
Yeah, she said that it might help if I orgasm during sex.
You orgasm during sex all the time.
Yeah, so.
Der kleine Tod ist eine originelle Komödie über Sex, Liebe, Beziehung und Tabus. In einer mehrsträngigen Erzählung erhält der Zuschauer Einblick auf das, was hinter den geschlossenen Türen einer scheinbar normalen vorstädtischen Straße vor sich geht. Eine Frau mit gefährlichen Fantasien und ihr Partner, der sich bemüht, diese zu erfüllen. Ein Mann, der eine Affäre mit seiner eigenen Frau beginnt, ohne dass sie davon weiß. Ein Paar, das versucht, die Situation im Griff zu behalten, nachdem ein Sexexperiment außer Kontrolle gerät. Und dann noch der störende, aber liebenswerte Nachbar, der alle miteinander verbindet. Der kleine Tod erkundet, warum wir wollen, was wir wollen. Wie weit werden wir gehen, um das zu bekommen? Und was sind die Konsequenzen eines flüchtigen Moments sexueller Ekstase?
Viel Sex, 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 Sex. Im Englischen heißt der Film A Funny Kind of Love oder im ursprünglichen Titel, glaube ich, A Little Death. Das heißt nämlich, wie ich mir bestimmte Quellen und mein nicht existentes Französischwissen sagt, L'Appetitement, der kleine Tod, und zwar Orgasmus. Ein guter Euphemismus, passend zum Film. Ilja, ich hoffe bei mir...
Was für eine Überleitung.
Ja, geil, ja. Ich hoffe, bei dir gibt es keine sexuellen Probleme.
Ja,
in deiner Beziehung.
Zumindest nicht nach dem Schauen dieses Films. Ja, ist eine wunderschöne Komödie mit einem ernsten Touch, fand ich. Wobei, ja, es, wie schon im Trailer in so einem kleinen Dingel da gesagt wurde, es gibt dann nur so eine kleine Verbindung, so einen gemeinsamen alten Mann, der irgendwie über die Geschichten episodenhaft auftaucht. Und ja, es ist halt so ein bisschen absurd irgendwie, dann, wenn man dann so einen Spiegel vorgehalten kriegt, so über sexuelle Fantasien und ja, wie man das auslebt und wie es dann wirklich in der Realität aussieht, von der Fantasie in die Realität zu kommen, war sehr schön. Ich war bloß sehr überrascht von dem ernsten Touch, der Film irgendwie zum Schluss dann doch einschlägt.
Martin, du hast den Film ja auch gesehen.
Also mich hat der Film sehr an Tatsächlich Liebe erinnert, so vom Aufbau her, dann halt nur Tatsächlich Sex. Allerdings, also ich muss sagen, dass ich die einzelnen Geschichten, die fand ich sehr gut und auch irgendwie die Fetische, von unter denen ich einigen auch nicht wusste, dass es die gibt.
Achso, hast du einen Fetisch dazu bekommen?
Ja, vielleicht. Also ich überlege mir einen dazu zu nehmen, ja, vielleicht. Aber ich muss dann sagen, dass dann letztlich, dass die nur oberflächlich immer behandelt haben, die haben den Fetisch meistens nur benutzt, um ein paar Gags rauszubekommen, aber ist dann nie wirklich in die Tiefe gegangen vielleicht.
Das Gefühl hatte ich auch, dass es halt irgendwie nicht weit genug geht.
Ach, du möchtest noch mehr haben, Ilja, das ist die nicht, was?
Ich will immer mehr. Es ist halt, wenn man den Film anschaut, das sind alles so perfekte Menschen, also der einen sind verheiratet, der anderen sind Pärchen. Ja, und irgendwie haben halt irgendwelche Fantasien, aber es ist halt nicht so, dass jemand mal dick ist oder irgendwie eine andere Hautfarbe und dann vielleicht dadurch irgendwelche Komplikationen bei irgendwas entsteht, dass irgendwie wie eine Interracial irgendwie Komplikation oder ähnliches. Und das finde ich so ein bisschen schade, also mir geht es nicht weit genug. Der Ansatz ist gut, weil man das Thema sehr hart und extrem anspricht, aber dann ist es so, dann wird es seicht.
Also Ilja zeigt das Ganze nicht genug Probleme, sozusagen. Ich weiß nicht, ich hatte nicht das Gefühl, dass dieses perfekte Äußere die ganze Zeit, also diese Fassade aufrechterhalten wird. Weil ich fand halt schon, das hat sich dann schon angebahnt, was für Konsequenzen das halt hat. Also dass halt Beziehungen dadurch in die Brüche gehen. Dadurch, dass halt darüber nicht gesprochen wird zum Beispiel oder so, man halt nicht kommuniziert oder auf verschiedenen Ebenen kommuniziert. Und es wurde ja, also zum Schluss wurde ja nichts wirklich aufgelöst. Das heißt, es wird ja eigentlich dem Zuschauer ein bisschen selber überlassen, jetzt zu gucken, was oder sich auszudenken, was dann mit diesen Paaren wird, die da gezeigt wurden. Aber ich finde schon, dass viele Probleme angesprochen wurden. Und ich glaube, das ist mehr so, die Fantasie wurde mehr angeregt oder das eigene Denken sollte dadurch ein bisschen angeregt werden.
Ja, es kam ja grundsätzlich ziemlich, also keine nackte Haut oder gut wie keine nackte Haut wurde ja gezeigt. Also jetzt nichts wirklich. Es gibt ja HBO-Sachen, da wird mehr gezeigt. In dem, sagen wir es mal so.
Einfach
mal.
Allein im Trailer wahrscheinlich wird da
mehr gezeigt. Ja, allein im Trailer wird wahrscheinlich mehr gezeigt. Aber es war auch so kritisch zu betrachten, dass es halt im Endeffekt auch nur so die romantische Liebe die Lösung für alles war. Also es war nicht so ein. Nicht so wirklich, wie du vielleicht meintest mit den Problemen vielleicht, dass da nicht so wirklich dann vielleicht Probleme auch gelöst wurden, sondern eher halt, dass dann wieder so, ja, Liebe halt übergeht alle Grenzen.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, ob es irgendwie eine Fantasie gab, die auch positiv verlaufen ist, weil der Film ist halt, wie ich sagte, wird relativ ernst irgendwann und ja, und es ist halt irgendwo nirgendwo, ich versuche mich halt gerade zu erinnern, ob es eine Fantasie gab, die auch positiv verlaufen ist. Also man kann ja eine mal anklingen lassen, da gab es eine Vergewaltigungsfantasie von einer Frau. So, und die ist dann halt schief gelaufen.
Aber er hat ja dann den Heiratsantrag gemacht. Es kommt drauf an, von welcher Seite
du positiv bist. Und da sind wir wieder bei Axel, ne? Also das ist halt wieder diese romantische Richtung quasi die einzige Lösung ist. Und das ist ja, naja.
Vielleicht falsche Signal bei einer Vergewaltigungsfantasie.
Ja. Meinst du jetzt, weil die Fantasie nicht erfüllt werden konnte? Oder inwiefern würdest du das jetzt negativ?
Ja, dass keine Fantasie positiv aus meiner Sicht dargestellt wurde. Also es kam immer zu den Fantasien und dass es gut ist, die anzusprechen. Aber sobald die Fantasie ausgesprochen wurde und angeregt wurde, ging das irgendwie schief. Und das ist irgendwo, also außer. Was mir dann ein bisschen so aufgestoßen ist, die letzten 10 Minuten des Films, da geht es um eine gehörlosen Szene. Also da hat jemand eine Sex-Hotline gewählt und das
gehörlos. Das sieht man auch im Trailer, wer es sich dann anguckt.
Also genau, also im Prinzip ist es so eine Hotline für Gehörlose, die da anrufen können. Und das ist sozusagen eine Übersetzungshilfe für Gehörlose, um normale Telefonate führen zu können. Also diese Hotline ruft dann für die Gehörlosen an. Und übersetzt, was die am Telefon sagen, dann halt in Gebärdensprache.
Und das ist der einzige Szene oder der einzige Fantasie quasi, was da passiert, was positiv irgendwie ausfällt. Also die ist ja dann glücklich und die Geschichte geht dann wahrscheinlich dann irgendwie weiter und das ist halt, das freut einen. Aber bei den anderen, die da dann quasi auftauchen, es gibt glaube ich 4 oder 5.
Fünf, ja. Die alle irgendwie bitterböse ausgehen.
Genau.
Größtenteils, ja.
Und das dachte ich so, ja, das ist ja eigentlich so ein doch negatives Zeichen. Also da sagst du ja, wenn ich jetzt die Fantasie ja irgendwie anspreche, dann kann es ja eigentlich nur schief laufen und dann bleibe ich lieber auf dem Missionarsstellungstrip.
Das wird wahrscheinlich auch gemacht, weil das halt wenigstens komödiantischer ist, wenn ich das schief gehen lasse. Das macht halt wesentlich mehr Freude, glaube ich, beim Zuschauen. Wesentlich mehr Gags kannst du rausholen, wenn das schief geht und sehen kannst, was läuft, als wenn das alles laufen würde und es keine Probleme gäbe. Denke ich mal, das ist da der Ansatz.
Die Probleme einer Komödie?
Ja, aber ich meine, jetzt was vielleicht mal, was mein Ding damit gemeint ist, denke, das ist ein bisschen schwierig, jetzt nur, weil es, ich meine, ja, man macht auf jeden Fall, weil es lustig ist, wenn Leute halt was schief ist, was schief geht. Das ist auf jeden Fall, ich meine, wenn alles glatt läuft, dann ist keine Komödie da, weil es tollpatschig und so. Aber ich glaube, was Ilja meint, ist, dass, ich meine, man kann ja was schief gehen lassen, und danach, was sie da aufbauen, sozusagen dann trotzdem irgendwie damit, sozusagen das irgendwie wieder richtig kriegen. Als das ist ja dann, oder? Also ich meine,
genau,
oder, ja, aber weil dein Problem war, glaube ich, eher, dass im Endeffekt einfach nur die Liebe halt, das wieder zusammen, die Wunden geheilt hat. Oder
genau, dass die Fantasie hat, quasi ein einfach
drüber, das Liebepflaster.
Als negativ stehen bleibt, genau, und dass man halt ein Pflaster draufsetzt, dass man die Fantasie vielleicht nicht so in der Form ausleben muss, aber irgendwo auf jeden Fall anregend sein kann.
Da würde ich gerne noch auf eine Sache eingehen. Und zwar, bevor wir mit dem nächsten Film weitermachen, der Regisseur wollte, dass der Film am Ende wie eine Art Orgasmus wird und die Leute danach sozusagen dann eine Zigarette rauchen und erstmal die frische Luft brauchen. Wie siehst du das, Martin? War der Aufbau so? Kann man das so vergleichen?
Schon, weil das Ende dann so, wie es passiert, sehr plötzlich kommt auf einmal. Es deutet sich zwar vorher so ein bisschen an, aber so richtig gesehen, also ich habe es nicht. Deswegen kann ich dem zustimmen, aber so ganz, also es lässt mich doch ein bisschen unbefriedigt dann doch zurück, weil halt die ganzen Geschichten dann halt einfach abgeschnitten werden. Muss man sagen, also keine der Charaktere, es wird immer halt das Problem mit ihrem Fetisch halt gezeigt und dann eskaliert es meistens und dann ist es halt vorbei. Du siehst halt nicht irgendwie eine Auflösung oder wie es ungefähr weitergehen könnte, einen Ausblick und so ist es halt immer einfach abgeschnittenes Ende. Du hast nur einen kurzen Einblick in diese Charaktergeschichte. Ein bisschen schade.
Also in diesem Ganzen, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass jetzt die Herrenrunde das Ganze schon so als so ein bisschen gescheitert ansieht? Weil ich hatte so selber den Eindruck, dass jetzt die Lösung nicht wahre Liebe ist, die jetzt irgendwie alles überbrücken kann, sondern ich hatte eher den Eindruck, dass die meisten an der Kommunikation eben gescheitert sind. Also dass zum Beispiel das Pärchen, also eine der Charaktere fand das anregend, ihren Mann heulen zu sehen oder oder leiden oder keine Ahnung, aus Schmerz Wein zu sehen. Und sie hat ihm das aber nie gesagt und sich dadurch immer mehr in Lügen und Widersprüche und sowas verfangen. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass es bei den meisten, wo die Beziehung dann wahrscheinlich auch gescheitert ist, eher an der Kommunikation gemangelt hat. Also man hat sich halt einfach nicht, man war nicht in der Lage, das gegenseitig sich verständlich zu machen.
Obwohl man nochmal festhalten muss, es ist ja eine Komödie und sie ist wirklich auch lustig, größtenteils. Und das ist ja das Wichtigste letztlich, wenn die Geschichte vielleicht dann nicht letztlich so super ausgearbeitet ist, aber es gibt viele, viele lustige Szenen. Dafür lohnt sich eigentlich auf jeden Fall ins Kino zu gehen oder sich ihn später anzugucken.
Der Film war heiß begehrt. Wir wollten ihn ja am Wochenende direkt im KIF anschauen. Und Wochenende scheinbar ist da sehr großer Zulauf gewesen und wir haben nicht reserviert oder ähnliches. Ja, und uns wurden dann irgendwie noch 3 Plätze angeboten und wir waren halt deutlich mehr. Ja, und ist auf jeden Fall Erfolgsversprechen und hat Spaß gemacht zu schauen dann später noch.
Ja, wie auch Frank Appel gesagt hat, ein empfehlenswerter Film. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Film, nämlich Whiplash.
This place is nice.
I really like the music that they play. Bob Ellis on the drums. I'm part of Schaefer's top jazz orchestra. It's the best music school in the country.
The key is to just relax. Don't worry about the numbers. Don't worry about what the other guys are thinking. You're here for a reason. Have fun.
Whiplash ist der Oscar-prämierte neue Feature-Length-Film von Damien Chazelle. Das verwundert, denn ursprünglich handelte es sich dabei um einen Kurzfilm. Ein junger, talentierter Schlagzeuger besucht eine hoch angesehene Musikakademie, wo ihn einer der meist respektierten Professoren unter seine Fittiche nimmt. Allerdings hält sich dieser in der Beschimpfung seiner Schutzbefohlenen nicht gerade zurück. Beide entwickeln eine merkwürdige Beziehung. Der Student will Größe erreichen und der Professor treibt ihn.
You are a worthless pansy ass who is now weeping and slobbering all over my drum set like a 9-year-old girl.
Ja, also wie wir gerade im Einspieler schon gehört haben, ein Film, über den wir während wir über die Oscars gesprochen haben, schon viel gehört haben und gelesen haben. Und ich habe auch gelesen, dass während den intensiveren Übungsszenen der Regisseur dann nicht Cut gerufen hat, damit sich der Hauptdarsteller Miles Teller wirklich komplett verausgabt und das dadurch eben realistischer ist. Martin, was hattest du denn so für einen ersten Eindruck von Whiplash?
Also ich habe ihn jetzt schon 2-mal gesehen, weil er mir so gut gefallen hat. Also ich muss sagen, ich habe den jetzt erst nach den Oscar-Verleihungen gesehen, aber wenn ich ihn vorher gesehen hätte, wäre das auf jeden Fall den mich am meisten den besten Film Oscar gewünscht hätte. Also ich muss sagen, der ist eigentlich nur ein Musikfilm, der nur diese 2 Beziehungen zeigt, aber der ist unglaublich spannend und zieht einen so rein und dass man gar nicht mehr aufhören kann, bis es halt so ein ganz großartiges Finale das Ganze gipfelt. Und ich bin da wirklich größtenteils wirklich begeistert von dem Film.
Okay, Martin ist begeistert. Was sagt Ilja zu Whiplash?
Dem kann ich mir nur anschließen. Es ist einfach so ein Höllenritt, sage ich mal, weil man mit dem Hauptcharakter, also mit dem Schüler, einfach mitleidet und einfach will, dass er es schafft und dass er es halt irgendwo packt und dass es halt, ich saß dann die letzten 5 Minuten, wo es dann halt diese finale Szene gibt und ich glaube, ich war kurz mal ausgesetzt mit dem Atmen, weil das so gut und intensiv, also das ging einfach irgendwo einfach durch den Körper durch. Das Einzige, was ich für mich halt persönlich schlecht fand, ich habe das leider auf Deutsch gesehen, wenn ich das jetzt nochmal den englischen Trailer gehört habe, J.K. Simmons ist einfach nur überragend, einfach wie er einfach den begnadeten bösen Menschen spielt, der einfach wahrscheinlich was Gutes will, aber das auf eine sehr, sehr böse Art und Weise dann doch veranstaltet.
Ja, ist ja auch ein sehr reduziertes Werk. Also man zeigt wirklich auch nur die Beziehung zwischen den beiden Charakteren und man sieht ja eigentlich auch, dass der Lehrer auch immer wieder die Bandmitglieder eigentlich auch fertig macht. Zumindest am Anfang hat man da eine Szene, aber es wird nie gezeigt, halt, wie die anderen darauf reagieren oder die Gedanken von ihnen. Es halt immer, geht immer um Miles Teller als Drummer, wie der damit zu kämpfen hat. Und ist vielleicht ein bisschen schade, dass man vielleicht das ein bisschen erweitert hätte können, noch mehr Handlung da reingebracht hätte, wenn man noch mehr Bandmitglieder gezeigt hätte, wie die damit umgehen. Aber so hat man natürlich auch einen großen Fokus und kann das auch vielleicht nachvollziehen, besser den Hauptcharakter.
Es gab dann Szenen, dann, wo er dann bestimmten Takt spielen muss am Schlagzeug. Und diese Szene hat sich dann wahrscheinlich auch so 5-6 Minuten gezogen. Und gezogen ist halt, glaube ich, der falsche Ausdruck. Es war dann einfach... Man hat sich selbst dann so versucht reinzuhören, weil er hat immer diesen Takt nicht geschafft oder nicht hingekriegt. Genau wie der Trainer das haben wollte, der Chef. Und das hat jedes Mal und du versuchst dann mit hinzuhören, was stimmt da nicht, warum, wo passt es gerade nicht? Und du hörst halt nicht und denkst, wie intensiv muss diese Vorbereitung da gewesen sein und einfach diese Kunst quasi, das Schlagzeug ja zu spielen. Und was anderes. Was mich auch nochmal begeistert hat, diese intensive, fast schon gewaltvolle Darstellung dieses Trainierens. Also, dass er bis zum Bluten dann irgendwie, weiß ich nicht, sich übelste Blasen an den Händen reibt, um dann halt dieses Stück, das irgendwann später ja dieses namensgebende Whiplash ist, zu spielen. Und das ist so dieses Aufreibende, dieses Nassgeschwitzte, wo dann wahrscheinlich irgendwelche Sportler 2-3 Stunden irgendwo in der Muckibude rumhängen und er an diesem Schlagzeug im Keller irgendwo ein Bild von irgendeinem berühmten Schlagzeuger dann hat, kleines Licht und er spielt sich einfach die Seele aus dem Leib. Es hat einfach richtig, richtig krass Spaß gemacht. Und da fühlte ich mich so ein bisschen an Black Swan erinnert, weil da auch diese Kunst des Balletts so extrem dargestellt wurde. Ich weiß nicht, Anne, hattest du da auch so irgendwo eine Verbindung dazu? Weil du hast Black Swan, glaube ich, auch gesehen.
Ja, mit Sicherheit. Das ist, glaube ich, generell, wenn man leistungsorientiert jetzt irgendeinem Hobby oder wie man auch immer das nennen möchte, nachgeht, ist das dann, glaube ich, dann schon so eine Art Leidenschaft, die sich dann damit verbinden lässt. Generell stellt dieser Film halt so diese Frage in den Raum, wie weit ist es denn halt okay zu gehen und wie okay ist es, jemanden zu triezen, sage ich mal, um halt das meiste aus ihm rauszuholen. Also ist es halt... ist es nur durch solche Beleidigungen und solches gewaltvolles Verhalten möglich, halt zum Beispiel jetzt in dem Fall einen Musiker also dieses Potenzial aus ihm halt rauszuholen oder überschreitet der Dirigent halt eine Grenze damit einfach?
Die Regie hat auf jeden Fall, es war intensiv und gewaltsam und nicht nur im Film, sondern auch am Set, denn J.K. Simmons hat nämlich Miles Teller die Rippen gebrochen. Und trotzdem hat er weitergemacht. Das heißt, und wenn man auch hört, dass der Regisseur nicht Cut gerufen hat, sonst habe ich, das ist schon eher so eine Art, es ist schon eigentlich ziemlich interessant, dass so ein Film jetzt tatsächlich bis Oscar-Nominierung schafft und trotzdem mit 3 Millionen Euro Budget und so ein Zeug und das auch dann erst ein Kurzfilm gemacht wurde. Weil wie das alles klingt und wie das ist und auch im Film ist das eine ziemlich krasse Sache. Also so ist selten, dass solche Filme so gedreht werden, so intensiv. Und ich glaube, diese intensive Art auf dem Set hat wahrscheinlich sich auch sehr stark dann übertragen. Auch, weil ich glaube, die Schauspieler mussten ja auch tatsächlich wirklich selber spielen können.
Bis zu einem gewissen Grad.
J.K. Simmons musste nochmal Klavierunterricht nehmen. Und Miles Teller wahrscheinlich dann auch. Ich meine, viel kann man tricksen, aber das war auf jeden Fall... Das wird heftig gewesen sein.
Weil ich hatte gelesen, für das Schlagzeug, also brauchst echt einen Profi. Das ist nicht so, dass du dir dann irgendwie ein paar Monate mal versuchst, das dir beizubringen. Ja, also er hat auf jeden Fall das Ganze geübt und gelernt, aber das Niveau konnte er dann doch nicht erreichen. Und das sieht man, glaube ich, auch vor allem halt in der letzten Szene, so die letzten 5 Minuten, die haben da so viel geschnitten, also so rasant sich dann Musik angepasst mit den Bildeinstellungen und den Szenen, das war so, dass du wohin mit den Augen einfach, hätte es einfach wahrscheinlich wie eine Fliege ein paar tausend Augen gebraucht, so intensiver. Unser Lieblingswort, glaube ich, zu diesem Film ist intensiv. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wenn man halt, ja, gutes Drama sehen möchte, und das ist auf jeden Fall, könnte ich fast zustimmen, das ist halt von den Oscar-Filmen sogar mit der emotionalste und intensivste
war. Ich sehe gerade, dass die blutenden Finger und Blasen tatsächlich echt waren.
Teilweise.
Teilweise echt. Also viele hat nicht nachgeholfen, aber teilweise auch echt.
Ja, also lässt sich zusammenfassend eigentlich sagen, dass Whiplash vor allen Dingen von der Leidenschaft vor und hinter der Kamera das sozusagen lebt. Und dann würde ich sagen, dass wir jetzt zum nächsten Film kommen. Und das wäre dann der letzte in unserer Runde, und zwar ist das 5-Zimmer-Küche-Sarg.
Was kommt, was kommt?
5-Zimmer-Küche-Sarg folgt den Leben von Viago, Deacon und Wladislav. Drei Bewohnern, die nur versuchen, die Hindernisse des Lebens zu meistern. Probleme wie zum Beispiel ein Vampir zu sein und sich von menschlichem Blut ernähren zu müssen. Hunderte von Jahren alt kämpfen die Vampire mit dem alltäglichen Leben, und neben Sonnenlichtkatastrophen, die aus Versehen die Hauptschlagader treffen, schaffen sie es nicht, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ihren Kleidungsstil an heutige Standards anzupassen. Das scheint ohne ein Spiegelbild sowieso fast unmöglich. Sie leiden unter mondänen Pflichten wie Miete zahlen, den Putzplan erfüllen oder Einlass in Nachtclubs zu bekommen. Auch eine Vampir-WG unterscheidet sich nicht stark von der sterblichen Variante.
When you're a vampire, you become very sexy.
Ich sag nur The Flying Conchords. Ihr habt es alle gesehen und ich würde eure Meinung wissen. Ilja, gibt es mir zuerst.
Flight of the Conchords.
Flight of the Conchords.
Um ein bisschen Klugscheißer zu spielen, ja.
Was habe ich jetzt gesagt?
Flying Conchords.
Echt?
Egal, auf jeden Fall, falls ihr einen lustigen und sehr außergewöhnlichen Film sehen wollt, dann seid ihr bei 5-Zimmer-Küche-Sarg, sehr komplizierter Titel im Deutschen. Super witzig, super charmant, einfach die Figuren sind sehr interessant. Ja, also ich bin sehr, also ich glaube, ich habe auf jeden Fall bei den, im Vergleich zu Der kleine Tod auf jeden Fall deutlich mehr gelacht. Weil es halt so absurd einfach ist. Also es ist halt, für mich war das so eine Teenie-Komödie, reingesteckt in so ein erwachsenes Kleid und vom Humor einfach genau mein Ding gewesen.
Ilias Humorbedürfnis scheint befriedigt zu sein. Martin, geht's dir da ähnlich?
Doch, ja, ziemlich. Kann ich größtenteils zustimmen. Besonders so die ganzen Kleinigkeiten, die gleich ganz am Anfang, wenn er aus dem Sarg aufsteigt und wie halt cool dabei aussehen will, wie er so extra so in die Kamera guckt und nochmal, ich bin da. Ich steige aber auch wirklich cool auf und dann halt so das Fenster aufmacht und guckt halt, ob die Sonne rauskommt. Das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die da in dem Film verarbeitet sind, dass sie sich anfauchen, wenn sie die Vampire, wenn sie irgendwie böse werden. Das sind alles so ganz viele kleine, coolen Ideen, die in dem Film verbaut sind. Das macht wirklich eine ganz große Freude, den zuzugucken, diesen spielfreudigen Ensemble.
Ja, also Axel hat ja auch schon Flight of the Conchords angesprochen, eine HBO-Serie. Und wer die lustig findet, dem gefällt auf jeden Fall auch 5-Zimmer-Küche-Sarg. Also ich fand ihn auch sehr gut. Ich habe sehr viel gelacht und habe mich auch gefreut, dass ich ein paar Schauspieler wieder erkannt hat. Was ich ganz interessant fand, war, dass enorm viel improvisiert wurde am Film. Also man hat 120 Stunden Material im Endeffekt gehabt und der größte Teil davon war eben wirklich von den Hauptdarstellern improvisierte Szenen.
Ich möchte nicht der Cutter gewesen sein, 120 Stunden durchzusiften. Boah.
Man könnte vielleicht dazu sagen, das hat ja so einen Dokumentationscharakter. Also es ist ja so,
das
ist ein Filmteam dabei quasi, der diese Vampire in Neuseeland, wo auch immer, filmt. Und ja, und dadurch ist es halt so von der Situation allein schon in Neuseeland. Also es ist halt nicht irgendwie New York oder so dieses Klischeehafte, wo halt sonst vielleicht Vampire rumhängen würden, weiß ich nicht, irgendwelche Hauptstädte, irgendwo was Romantisches, sondern in
Rumänien. hängen die nicht da ab.
Und versuchen dann halt irgendwie ja jungfräuliches Blut zu naschen und irgendwelche Diskos reinzukommen, wo die aber halt nicht rein dürfen. Und ja, also es ist von den kleinen Details angefangen, auch bis zu den Kostümen, was die sich da ausgewählt haben. Und da gibt es ja, der den Wladislav, glaube ich, spielt, der hat auch irgendwie eine sehr interessante Orientierung. Da hat sich ja, glaube ich, einen bestimmten Charakter ausgesucht, Anne.
Ja, und zwar hat er seine Rolle an Gary Oldman in Bram Stokers Dracula, also sich an dieser Rolle inspiriert und wollte dem halt besonders ähnlich sein. Hat das Ganze natürlich dann nochmal ein bisschen übertrieben, damit es eben lustiger ist und so.
Und die fühlen sich sehr wichtig immer. Und was mir auch noch sehr schön aufgefallen ist, es gab immer ja diese Schnitte zu diesen altertümlichen Bildern, wie man sich halt Vampire vorgestellt hat. Da hat man immer diese Geschichte von den drei bzw. vier Hauptcharakteren erzählt und immer diese Bilder dazu eingeblendet. Und das sah halt immer so ein bisschen wieder sehr ulkig, sehr absurd und sehr detailreich aus. Und einer, ich glaube, dieser Wladislav sogar, ist dann, ja, hat eine Bekanntschaft mit dem Biest. Und da stellt sich dann zum Schluss der Geschichte sehr, sehr lustig heraus, wer das Biest überhaupt ist. Aber da nicht, sollte nicht mehr verraten werden.
Martin, hast du, wie war der Aufbau, die filmische Leistung? Ich meine, Mockumentary ist jetzt immer noch nicht so dafür bekannt, so mega aufwendig oder so wirklich, ist halt eher so 120 Stunden Improvisation, die geschnitten wird.
Klar, man merkt das auch, weil es halt ist halt sehr beschränkt auf die Orte. Man hat maximal ein bisschen draußen, kurz mal in der Disco und dann halt größtenteils halt bei denen zu Hause in der WG. Aber das stört nicht wirklich, weil der Film ist echt kurzweilig. Da vergeht die Zeit echt wie im Fluge. Und die Schauspieler sind auch, das macht einfach echt Freude, den zuzugucken. Da ist es kein Problem, dass das jetzt von der Ausstattung her jetzt nicht das Beste ist. Von den Effekten her eigentlich, obwohl die Effekte sind eigentlich ziemlich gut, weil das, was man sieht,
ich wollte das gerade ansprechen,
bis vielleicht auf die eine Verwandlung, vor allem es gibt nicht nur Vampire in dieser Welt, sondern auch Zombies und Werwölfe. Obwohl ich mir darüber vorstellen könnte, weil man sieht auch eine Werwolf-Verwandlung, das mit Absicht so ein bisschen billig gemacht ist,
ja, aber wiederum,
dadurch auch eine Komik entsteht.
Aber andere Effekte waren wiederum ziemlich geil. Also die streiten sich irgendwo mal,
ja,
und dann rennt einer der Vampire weg und verwandelt sich in eine Fledermaus. Und der andere rennt hinterher, weil sie streiten wollen, und der andere ist auch eine Fledermaus. Und dann fuchteln die da rum und dann Vampire Fight. Und dann sind einfach so zwei kleine Fledermäuse, die ein bisschen anfliegen. Das ist so dann, oh, ganz tolles Kino. Nee, auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall für Freitagabend wieder auch Freunde versammeln und richtig, richtig lustig. So, diese Kombination ist einfach, ich bin da immer noch begeistert.
Also, Mockumentary gut, trotz etwas beschränkt der
beschränkten
Ortwechseln.
Budget wahrscheinlich.
Aber ist ja egal, weil es The Flight of the Conchords sind und es ist Neuseeland und es ist 120 Stunden runtergeschnitten.
Und wem das halt gefallen hat, wie Axel schon angesprochen, Flight of the Conchords ist mindestens genauso lustig.
Genau, kann jeder mal googeln. Die haben ein paar YouTube-Videos mit sowas wie Business Time und was ist das andere, ist immer auch ganz super lustig.
Alle
und halt auch ihre Serie, die sie gemacht haben, die ist auch wirklich fantastisch lustig.
Genau, daraus sind dann die Lieder auch, also im Prinzip geht es da um zwei junge Herren, die eine Band gründen oder eine Band gegründet haben und die eben in New York ihren großen Durchbruch schaffen wollen. Es klappt halt eher nicht so. Und dann zwischendrin immer mal ihre Liedchen singen.
Ja, und das würde ich einfach als Abschluss nehmen. Und wir bedanken uns, dass Ilja da war.
Ist mir wie immer eine wunderbare Freude. Ich freue mich auf die nächsten drei Filme.
Und danke an Martin noch.
Ja, kein Problem. Hoffentlich gibt es dann nächstes Mal drei vielleicht richtig schlechte Filme, weil das waren jetzt alle so eine guten Filme.
Das stimmt, ja, wir konnten ja gar nicht richtig selbstiv das, was wir Kritik gemacht haben, war nicht so.
Ja, Sharknado.
Oh, yeah,
Tokyo Ghoul Police, irgendwie sowas. Die Richtung.
Oh, wow. Naja, gut.
Ja, also das heißt, für die nächste Sendung müssen wir schlechtere Filme auch.
Schlechtere Filme, mehr Kritik, weniger Lustiges. Nächstes Mal wird's todernst. Wir danken uns an ihr Zuhörer und hoffen, dass wir euch nächsten Mal wieder zuhören könnt.
Dürft. Ja, genau. Naja. Dann würde ich mich auch verabschieden.
Und ich gehe jetzt GTA 5 spielen, ich habe keinen Bock mehr.
Ja. Tschüss Axel und tschüss liebe Hörer.
Das Filmmagazin. Vom Campus Radio Dresden.
Campus Radio. Im Netz unter
www.campusradiodresden.de. www.campusradio-dresden.de.